Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast, Teil 2 mit der Unterhaltung mit André Patrice. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt mit uns, hört da oder schaut da auf jeden Fall rein. Das ist die Episode 80. Extrem geiler Talk gewesen, ja. Also fast so ein Mindset-Bodybuilding-Talk. Sehr, sehr inspirierend auch. Und das ist jetzt hier der zweite Teil. Jetzt machen wir noch ein kleines Q&A. Wir haben uns Fragen von der Community eingeholt und ja, die werde ich jetzt dem André stellen und werden wir so ein bisschen drüber quatschen.
Scheiße, du hast schon 80 Folgen Podcast aufgenommen.
Ja, 80 Folgen.
Heftig, Alter. Ja, das ist ja bald Jubiläum, so mit 100, ey. Ja. Halleluja. Ist ein,
wahnsinniger Hustle.
Richtig fleißig gewesen.
Ja, hab ihn durchgezogen, ja, aber krass. Macht Spaß. Ey. Du startest ja jetzt auch bei deinem Podcast zusammen mit dem Sepp, ne?
Ja, richtig.
Ja. Ja. Mal gucken, wie vielen Folgen ihr jetzt
schauen bringt. Wir mal.
Geil. Ja. Okay, wir fangen mal mit einer Trainingsfrage an. Von Jean-Jacques Vinot. Er fragt, Half-Reps, was denkst du darüber und macht man wirklich dadurch Gains?
Mhm. Das Problem ist, Half-Reps zu definieren, es ist immer sehr schwierig, weil es gibt Half-Reps und dann gibt es Half-Reps und es gibt das, was Menschen unter Half-Reps verstehen und dann gibt es tatsächlich, sage ich mal, Übungen, in denen das eine gewisse Sinnhaftigkeit hat zum Beispiel, beziehungsweise man kann immer argumentieren, warum das Sinn macht, Half-Reps zu machen und warum es Sinn macht, keine zu machen. Also es gibt ja dann auch dieses Full Range of Motion immer. Man muss bedenken, es gibt einmal eine Active ROM, also einmal das, was tatsächlich auch deine Muskulatur an Bewegung kann. Die ist aber beschränkt, oder die volle ROM ist ja beschränkt durch die individuelle Mobilität. Also es bedeutet, dein Schultergelenk, wenn da keine Sehnen und Muskeln und was weiß ich dran wären, ja, dann könntest du damit, was weiß ich, für Bewegungen machen, ne? Weil das ist ein Kugelkopf in einer Gelenkspfanne so im Endeffekt, ja, die kannst du fast überall hin bewegen, aber da hängen ja Sehnen und Muskeln etc. dran, die individuell eventuell eben unterschiedliche Mobilitäten haben, unterschiedliche Längen haben, ja, und darum ist das immer mit der ROM so eine schwierige Sache, weil die ist einfach sehr, sehr individuell zu betrachten. Das bedeutet, was bei dem einen nach einer Half-Rap aussieht, optisch von außen betrachtet, kann für den individuell aber schon eine volle ROM sein. Darum, da muss man immer gucken, so mit der Mobilität und so. Und da gibt es natürlich so Sachen wie Spoto Press, pausierte Kniebeugen, so Box Squats oder so. Und natürlich, da gibt es eben, wie gesagt, so Übungen, wo es auf jeden Fall Sinn macht oder wo man gut argumentieren kann, warum die Sinn machen in einem individuellen Fall. Ne? Ja, ja. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mit zu viel Fachkauderwelsch so ausgedrückt.
Hast du gut erklärt, auf jeden Fall.
Wie siehst du das denn?
Ich sehe also das natürlich ähnlich. Also es gibt natürlich Szenarien, in denen das eventuell auch Sinn macht, vor allen Dingen eben ne, der Unterschied zwischen der aktiven und der passiven Range of Motion. Ja. Da muss man halt wirklich dann eben schauen, was für eine Mobilität bringt der Athlet mit und in welchem Bewegungsradius arbeitet halt auch da wirklich der Muskel. Und wenn das halt bei einem ADL zum Beispiel eben so aussieht, dass du nur eine Mobilität in den Hamstrings hast, die dafür reicht, dass du die Stange bis zu den Knien ablässt und dann eben die Konzentrik einleitest, dann ist es halt so. Ja. Aber dann würde ich das jetzt nicht als eine Half-Rap oder so beschreiben, sondern für dich ist das eine volle Range of Motion. Ja. Ich denke halt, so Half-Raps werden dann ja auch oft eben diskutiert, so im Zusammenhang mit der Ermüdung, die im Laufe eines Satzes eben akkumuliert wird. Ne, zu Beginn eines Satzes, sagen wir mal, irgendwie, wir nehmen das Seitheben, da schafft man es natürlich noch über eine volle Range of Motion zu arbeiten, den Muskel voll zu verkürzen und dann, wenn man halt entsprechend ermüdet, dann kommt man vielleicht nicht mehr so hoch. Wie sinnhaft hältst du das dann vielleicht noch ein paar Wiederholungen dann vielleicht im unteren Teil eben noch mitzunehmen? Ja. Der Jack hat ja auch gefragt, macht man dadurch noch Gains und das ist vielleicht noch Wiederholung?
Also das auf jeden Fall, definitiv. Also es kommt natürlich auch immer, man muss das ganz gesamte Konstrukt sehen. Das ist natürlich sehr komplex, ja. Man muss natürlich, du hast es ja schon gesagt, da, warum kann ich dann keine ganze ROM mehr machen? Also es bedeutet, wenn ich schon in der vollen Range trainiere, ja, ich mache Seitheben eigentlich schon richtig und das ist ja auch immer ein Volumenfaktor. Das Volumen wird ja auch dadurch beeinflusst, eigentlich, weil du hast dann weniger Weg. Mhm. Ja, so natürlich bist du auch mit weniger Weg in der längs kontrahierten Muskulatur deutlich leistungsfähiger. Ne? So ein Muskel, der in der Länge gedehnt wurde, der ist ja wie so eine Feder. Mhm. Ja, also so ein Bizeps-Curl ist der gestreckt hier unten, dann kannst du immer noch so leicht ankurlen, aber du kannst vielleicht nicht mehr ganz curlen. Mhm. Und jetzt auf die Hypertrophie betrachtet, beziehungsweise ja auch auf den Schaden, der dann in der Muskulatur entsteht, könnte das einen positiven Effekt haben, sicherlich, beziehungsweise auch einen negativen. Da gibt es auch Datenlage zu, aber das ist so lange her, dass ich das gelesen habe, Mann, um da jetzt klare Aussagen zu sagen, aber verurteilt mich da nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass es dann natürlich schon Sinn macht, weil du eben zum Beispiel im Overreaching oder so tendiere ich selbst tatsächlich dazu, natürlich Reps in Reserve 0 zu trainieren. Und Reps in Reserve 0 kannst du halt nur trainieren, wenn du da bis an deine Grenze gehst. Das bedeutet, du weißt auch erst, wenn, dass es wirklich Reps in Reserve 0 ist, wenn ja keine vollständige Wiederholung mehr drin ist.
Richtig.
Und wenn man dann aber sagt, okay, es ist keine vollständige Wiederholung mehr drin, aber es ist immer noch eine zweite oder eine dritte halbe mit drin, ja, und man wirklich sagt, ich will aggressiv quasi overreachen, ich will overreachen. Ja, es ist wie Zeit. So, ne? Ich trainiere jetzt schon so lange so schwer und ich will vorwärts kommen, ich will stärker werden, leistungsfähiger werden, und kommt ja eh nächste Woche irgendwie der Deload schon geplant, der ist schon festgesteckt oder so. Klar, feel free. Ne, teste das vielleicht auch für dich selbst aus. Ne? Mhm. Aber ich bin da ein großer Freund von, also dann da wirklich bis ans Muskelversagen zu trainieren. Ja. Ne, ich bin auch ein großer Freund von Reduktionssätzen, auch im Overreaching. Also wenn ich wirklich plane und sage, okay, gut, ne, ich will jetzt voll auf die Kacke hauen hier im Training, mache ich so gerne auch Dropsätze. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ich reduziere dann halt das Gewicht, damit ich dann noch eine volle ROM absolvieren kann quasi. Ja. Ja. Aber ob man dann sagt, ich mache jetzt nur noch eine Half-Rap, ist, das wäre natürlich die Frage, wenn man diese beiden Szenarien gegenüberstellen würde. Dafür bräuchte man eine Studie, vielleicht gibt es eine dazu.
Das wäre interessant.
Was halt effizienter wäre sogar. Nicht nur effektiver, sondern effizienter.
Ich kann mir fast vorstellen, dass vielleicht die Dropsets da ein bisschen überlegen sind, weil man halt den Muskel vielleicht immer noch voll verkürzt und sowas. Ne? Aber ne, wie du sagst, also gerade ne, zum Ende eines Mesozyklus oder wenn man halt einfach den Muskel maximal stimulieren will, dann kann man sicherlich auch noch so halbe Wiederholungen mitnehmen. Es gibt ja auch Übungen, wo sich das vielleicht dann nochmal mehr anbietet, wo man ja auch ein Widerstandsprofil hat, was zum Beispiel ansteigend ist. Also wo du dann zum Beispiel unten sehr, sehr wenig Widerstand hast, zum Beispiel beim Seitheben und oben sehr, sehr viel Widerstand. Und du hast vielleicht am Ende vom Satz eben nicht mehr die Kraft, um in die verkürzte Position zu kommen. Aber hier hat der Muskel eventuell noch Saft. Und wenn man ne, das Handtuch nochmal komplett ausbringen will, dann kann man sicherlich auch diesen Bereich der Bewegung nochmal so ein bisschen mitnehmen. Es kommt natürlich dann hier auch vielleicht so ein bisschen auf die Übung an.
Richtig. Das jetzt ist ein schöner Aspekt, dass du da jetzt die Übung mit rein, also auch eigentlich die Übung ist da definitiv auch entscheidend. Weil wenn man das jetzt mit einer Kniebeuge macht, dann steigt natürlich auch enorm das Verletzungsrisiko etc. Ne? Sollte man sich auch bewusst sein. Ne? Das ist einfach so. Ne? Wenn der Muskel schon stark geschädigt ist durch das Training, je nachdem, was man dann an dem Tag alles oder in dieser Einheit oder auch in dieser Woche schon alles absolviert hat an Training, dann ist es definitiv auch echt von der Übung abhängig, auch von der Technik. Ne? Ja. Weil man kann am Ende auch halt nur noch schwingen und dann ist wirklich irgendwie, ist halt dann wirklich gar nichts mehr so aus der Muskulatur drin. Und in der Kniebeuge oder so, da würde ich es nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Ne?
Ich auch nicht. Und ja, also ich denke, Übungsauswahl oder die Übung ist da ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ja. Was natürlich auch noch so ein Problem darstellen kann, ist so ein bisschen die Standardisierung. Ne? Mhm. Also da jetzt zu sagen, also da jetzt darüber vielleicht jetzt Progression zu messen oder so, wird halt auch ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Aber ich sag mal, ne, wenn du jetzt...
ist geil, mach's. Ne? Fühlt sich geil an, mach's. Ne? Also man könnte jetzt so Bro-Science-mäßig natürlich auch voll drauf gehen und darum sagen, naja, ich hau voll drauf so, ne? Bin ich auch Fan von, wenn ich ehrlich bin. Bin ich schon so ein bisschen so. Ich habe früher nur so trainiert. Und ne, also muss man ehrlich mal sagen, so wo den Begriff so Periodisierung, wo es den zumindest so im Bodybuilding noch nicht gab, sage ich mal, ja, da bin ich in jedem Training voll drauf gegangen. So, ne?
Ja, ich glaube, jetzt Leute sind halt mittlerweile sehr, sehr zahlenfixiert und wollen halt den Progress wirklich so von Woche zu Woche sehen.
Ja, wie würden die den halt wirklich messen und skalieren können?
Genau, so, ne? Schön in einem Graph angezeigt, wie das da hochgeht und sowas.
Aber so läuft der Hase nicht.
Gerade bei so Isolationsübungen, da musst du jetzt nicht mit der Lupe genau auf die Trainingsperformance schauen und war das jetzt eine Rep mehr oder habe ich mich jetzt steigern können oder nicht?
So viele Faktoren, die halt auch außerhalb des Trainings dein Training beeinflussen können, die du nicht beeinflussen kannst, kann immer irgendwas passieren und das hat dann wieder natürlich Auswirkungen auf dein Training. Ja. Ne? Und so ist es. Du bist halt immer noch Mensch und nicht nur Maschine, so die halt den ganzen Tag trainiert von morgens bis abends, sondern da passieren bestimmte Dinge, die halt auch deine Leistungsfähigkeit beeinflussen können in dem Sinne. Ne?
Ich denke auch.
Wir schweifen schon fast wieder ein bisschen ab.
Ich finde es gut. Waren auf jeden Fall wichtige Punkte dabei. Ja. Ich denke, man kann halt auch so zusammenfassend da irgendwo sagen, so klar, man kann auf jeden Fall Half-Reps machen. Ich denke, das sollte nicht den Großteil des Trainings
ausmachen. Also übungsspezifisch auf jeden Fall. Ne? Und dann natürlich auch so, wie trainierst du überhaupt, wie ist dein Training aufgebaut, wie ist dein Trainingssystem dahinter, ne? Periodisierst du wirklich durch, planst du das voraus sogar und so, davon würde ich es halt abhängig machen, auf jeden Fall, ne? Ob man dann Half-Reps macht oder eben nicht.
Verletzungsgefahr sollte auf jeden Fall gering sein und es sollte natürlich nicht der Standard werden. Also ne, wenn du schon mit Half-Reps in den Satz reingehst, dann solltest du auf jeden Fall das Gewicht reduzieren. Ja. Das kann natürlich dann bei den letzten Wiederholungen der Fall sein, aber dann eben auch wirklich nur bei bei Muskelgruppen oder bei Übungen, wo sich der Trade-off dann irgendwo wieder lohnt, sprich Isolationsübungen oder halt eben auch Übungen mit einem ansteigenden Widerstandsprofil, wo man dann vielleicht die gedehnte Position oder wie auch immer den unteren Teil der Bewegung vielleicht noch ein bisschen mitnehmen kann. Ja. Sehr geil. Nächste Frage kommt von Chris Sates. Er fragt, Session RPE nach lokaler Muskelermüdung oder globaler Gesamtermüdung bewerten? Ich weiß nicht, nutzt du Session RPE in deinem Coaching? Session RPE ist ja im Prinzip ein Marker, der sich darauf bezieht, ey, wie hart war die Einheit für den Athleten. Ich nutze es sehr, sehr gerne und das sagt einem, also mir persönlich auch sehr, sehr viel. Ich kann da wirklich viele Daten eben rausziehen oder viele Informationen eben mitnehmen.
Ich muss das mal einmal ganz genau lesen.
Ja, lese es nochmal gerne. Ah,
genau.
Genau, und diese Session API, genau wie bei der API-Skala, die kann man halt auch auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Ne?
Ja, 1, super easy. Richtig, 10. Genau. Also die kannst du ja auch gar nicht einzeln werten, finde ich. Also ich nehme immer beide Faktoren mit rein. Also ich habe ja auch einen guten Freund, sage ich mal, liebe Grüße gehen raus an den Stefan Gießen, ne, der meine ganzen Trainingssysteme etc. in Excel immer einpflegt, also meine Ideen, die ich so habe, der das umsetzt, dass man das dann, dass meine Athleten, die von mir gecoacht werden, das vernünftig auch tracken können und ich lasse immer beide Faktoren einfließen, immer. Also das bedeutet, ich möchte einmal die Auslastung pro Übung wissen, um bei deutschen Begriffen mal zu bleiben, so RPE, ne? Versteht vielleicht nicht jeder, also die Ermüdung, wie erschöpfend ist das Training insgesamt und wie erschöpfend ist halt die Übung an sich. Ja. Und das lasse ich mir immer beides quasi, das wird bei mir beides erfasst. Ja. Das lasse ich beides tracken, immer. Ja, genau. Ja, also, aber ich zwinge auch niemanden dazu, also ich lasse das sogar frei. Also ich stelle das wirklich frei. Also wenn Athleten da sind, die sagen, ich periodisiere und ich möchte möglichst viel auch erfassen, um auch möglichst viel analysieren zu können und verbessern zu können und so. Und es gibt natürlich auch Otto-Normalverbraucher, die ich coache, wo das absolut nicht notwendig ist. Okay. Aber so die Spitzensportler, die ich coache, so bei denen ist das schon auch ein wichtiger Faktor, vor allem auch in der Wettkampfvorbereitung. Natürlich muss ich wissen und gucken, vor allem die letzten Wochen so, wie wirkt sich das Training, die Trainingserschöpfung auch auf die Form aus, wie wirkt sich das eventuell auch aufs Körpergewicht aus, also wie gestresst ist auch der Athlet, ne? Und welche Übungen stressen ihn besonders und welche stressen ihn eventuell nicht so sehr. Und das Ding ist, ich meine, wir sind erfahrene Athleten und auch eventuell erfahrene Coaches mittlerweile. Und so, dass ich sehe es auf jeden Fall. Also verstehst du, was das bedeutet? Ich gucke dann in die Datenerfassung rein und ich sehe, woran liegt es, dass, sage ich mal, sich eventuell die Gewichtsabnahmerate verringert hat drastisch in letzter Zeit etc. Also das bedeutet, für mich sind beide Faktoren, finde ich, super wichtig, weil ich dann nämlich auch entsprechend selektiere im Training anschließend, welche Übungen ersetzen wir, welche Übungen nehmen wir raus, reduzieren wir das Volumen in bestimmten Übungen etc. etc.
Ja, witzig, dass du da die Excel-Sheets ansprichst. Ich bin jetzt auch bei meinen Google Sheets, ich nutze Google Sheets, auch dabei jetzt da mittlerweile da jetzt schon die 4.0er Version an den Start zu bringen und sowas.
Kannst du das selber, oder?
Nee, ich habe auch jemanden,
der das für mich macht. Weil sonst hätte ich dir jemanden ins Herz gelegt, nämlich, ne?
Nee, tatsächlich habe ich da auch
jemanden. Man kann nicht alles können, ne? Also ich bin immer jemand, der wirklich versucht, outzusourcen, was so geht. Also weil, wenn du da einen hast, der da spezialisiert ist auf eine Sache, ich bin halt Coach. Genau. Ich bin keine Ahnung, Technik, IT und so. Natürlich, ich kenne mich auch schon verhältnismäßig gut aus, so. Ich meine, wir haben ja starkes Setup und so. Ne? Wir kennen uns schon so ein bisschen mit Technik aus, würde ich sagen. Ja. Aber manches sprengt halt auch den Rahmen und hat man zeitlich nicht die Zeit für.
Nee, lasse ich auch, wie gesagt.
Finde ich super wichtig im Coaching, einfach wirklich da auch bestimmte Dinge zu erfassen. Also ein Coach muss bestimmte Dinge erfassen. Ne? Es gibt natürlich immer noch die Oldschool-Coaches so, aber heute haben wir andere Möglichkeiten. Und ich finde, man sollte die nutzen. Wir sind ja mit der Zeit so, wir entwickeln uns weiter, die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Und da gibt es wichtige Faktoren, die man unbedingt mitnehmen sollte,
meiner Meinung nach. Im Rahmen des Online-Coachings natürlich auch
ganz, ganz wichtig. Ne? Dann
wenn du sowieso, ja, nicht bei deinem Athleten, ja, während der Einheit dabei bist, dann, ja, brauchst du natürlich die entsprechenden Daten. Und da, ja, finde ich, ist die Session API wirklich ein sehr, sehr guter Marker, ja, weil die einfach ja sowohl eben diese lokale Ermüdung als auch die globale systemische Ermüdung so ein bisschen, ja, anzeigt. Ne? Wenn, ja, du einfach, ja, fragst, ey, wie hart war die Einheit für dich auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Und vor allem das dann auch über die Wochen des Mesozyklus so ein bisschen zu verfolgen, finde ich ganz nice. Genau. Dann sieht man halt wirklich, wie sich die Ermüdung dann auch teilweise akkumuliert und so.
Und auch auswirkt, auch tatsächlich auf die Form, auf die Physik, vor allem in der Vorbereitung dann am Ende. Aber auch in der Off-Season macht der Junge Gains. Mhm. Und darum, das ist so, finde ich schon, wie gesagt, wenn man auf einem hohen Leistungsniveau trainiert und hohe Ziele hat, finde ich das, ja, schon sehr wichtig.
Ja. Ja. Ich finde es auch immer, ja, interessant zu sehen, wenn du, ja, halt unterschiedliche Leistungsstände betreust und du den, ich sag mal jetzt rein auf dem Papier, ne, rein theoretisch jetzt den gleichen Plan gibst, ja, kommt das Session ab was ganz anderes drauf. Wenn, ja, du jemanden nur 5 Sätze Kniebeugen aufschreibst und der ist ein Anfänger, dann, ja, ist das vielleicht eine Session API 3 oder 4.
Ja.
Und für einen fortgeschrittenen Athleten, der ist danach Toes, der, ja, ja, ist da, ja, auf einer 7, ja, 8, 9 unterwegs.
Die, natürlich, ne, die können ja entsprechend natürlich auch viel besser, sag ich mal, ihre Intensitäten anpassen. Ne? Die, die wissen schon so, welche RPE sollte ich denn jetzt trainieren, wie viel Reps in Reserve brauche ich, um welche Auslastung für mich persönlich. Das ist ja auch alles immer super individuell und subjektiv. Ne? Das ist sowieso so. Für mich ist eine RPE in der Kniebeuge eine 10. So, wenn ich das filme, extern gucken sich das dann andere an und ich sage so locker RPE 10 in meiner Insta-Story, wie ich Kniebeugen mache und dann schreiben so, nee, 2, 3 wären noch safe gegangen und, ja, ich schwöre, also ich habe ja mittlerweile viel Erfahrung. Ich weiß, ja, ganz genau, wenn ich eine, ja, 170 Kilo Kniebeuge, die habe ich letztens da in meiner Story 6-mal gebeugt oder so und da habe ich auch geschrien und dann, also wirklich, das, da kam der Tod aus mir heraus. So, ja, ja. Ja. Die sah halt noch sauber aus, weil ich, ja, halt schon so lange trainiere und so eine gute Technik habe. Aber ich weiß, also ich für mich weiß, ja, hätte ich den Arsch noch einmal runtergebracht, wäre der nicht wieder hochgegangen.
Ja.
Ja? Und ich habe das schon gemerkt, auch so im Rücken und so leichten Hexenschuss fast gehabt, so in der letzten Wiederholung, mein Kopf hochliegt am Platzen. Und dann schreiben wirklich Leute drunter so, da frag mal den Sepp, da wären locker noch 2 gegangen. Und ich denke so, also verstehst du, also ja, subjektive und objektive, also diese Wahrnehmung von außen und die Wahrnehmung von innen ist immer noch eine andere. Weil wo ich habe mir das Video dann auch angeguckt, bei meiner Kniebeugetechnik gesehen und habe dann auch gedacht, scheiße, wenn das jetzt einer von außen sieht, mir war das ganz klar, dass da jetzt kommt, da wären noch 2 gegangen, weil das von außen wirklich meine Kniebeuge dann eventuell in der Technik so super ist.
Ja.
Und da muss man ja auch wieder differenzieren.
Das ist halt die Sache.
Da muss man ja wieder differenzieren.
Wenn du technisch gut bist und vor allen Dingen auch diesen, ja, Technik-Breakdown, der ja ganz normal immer auch eben eintrifft, ja, wenn, ja, lokale Muskeln ermüden, dann werden natürlich andere Muskeln involviert, die dann, ja, die Spannung übernehmen und, ja, so. Wenn du da wirklich gut, ja, gegen ankämpfen kannst und, ja, jetzt in deinem Fall, ja, du dann in der Kniebeuge weiterhin aufrecht bleibst und halt nicht deine Hüfte mit involvierst, sondern die Spannung, ja, weiter auf den Quads lässt, ja, dann sieht das manchmal relativ easy aus. Für den lokalen Muskel ist es aber echt dann das Ding.
Und das ist es nämlich. So definiere ich nämlich auch die Auslastung pro Muskel. Weil wenn man so denkt jetzt, dann hätte ich vielleicht wirklich noch 2 geschafft. Aber dann hätte das nichts mehr mit einer Kniebeuge zu tun. Ja. Verstehst du? Das bedeutet, wenn du einen Technik-Breakdown hast, dann ist das meiner Meinung nach, dann hast du die Reps in Reserve an sich für den Quad, für die Auslastung im Quadrizeps, den ich gerade trainieren möchte mit dieser Übung, den hast du ja überschritten, den hast du ja umgangen. Ja. Das bedeutet, du hast bewusst versucht, andere Fasern zu rekrutieren, aus dem Rückenstrecker oder was weiß ich, das Gewicht noch zu bewegen. Aber das ist halt für mich nicht RPE 0, sondern für mich ist eine Reps in Reserve 0. Für mich ist wirklich so, keine weitere Wiederholung wäre gegangen, ohne dass die Technik halt nichts mehr mit einer Kniebeuge zu tun hätte. Ja? Und da muss jeder für sich natürlich selbst definieren, dann, was für ihn eine Reps in Reserve 0 ist. Aber für mich ist das halt eine Reps in Reserve 0.
Ja. Ne? Da bin ich voll bei dir, vor allem bei der Kniebeuge. Ja. Ganz wie eben auch schon gesagt. Ne,
das Verletzungsrisiko ist dann einfach enorm. Vor allem, wenn man dann wirklich mal was stärker wird und da Gewicht bewegt. Alter.
Ja. Sehr nice. Ja. Cool, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Von Mayu in 97.
Das ist ein Athlet von mir.
Ja, geil.
Shoutouts. Das ist so einer, den hatten wir im Podcast vorher, hatte ich den vielleicht mal kurz thematisiert. Ja, eventuell.
Okay.
War der irgendwo so in meinem Kopf, wo ich bestimmte Dinge geäußert habe. Ja,
ist auch immer fleißig am Fragen stellen.
Datenschutz und so.
Wissbegieriges Kerlchen. Ja. Sehr nice.
Doch, auf jeden Fall hatte ich auch wirklich gut gemacht. Also kurz an dieser Stelle, Mayu, weil du reinhörst. Aber weißt du ja, ich habe manchmal ein bisschen Komplizierter, aber in letzter Zeit hat er sich gut gemacht.
Okay.
Muss man sagen, ja.
Er fragt, wer sind deine besten Athleten im Natural
Bodybuilding? Das war ja klar, da hat er ja genau dann gefragt. Mhm. Ne, ja, ja.
Ja, was,
wir würde ja gerne auch, zugehören wahrscheinlich.
Wir haben auch in der letzten Episode ja schon ein bisschen drüber gesprochen, so wen du jetzt in Deutschland ganz weit oben siehst. Da hast du gesagt, Sepa Bahadori, Patrick Teutsch und Daniel Kubik, das sind so deine Top 3.
Ja. Aber ich glaube, er meint jetzt wirklich meine Athleten. Ne?
Ach, tatsächlich.
Ja, lies nochmal.
Wer sind deine besten Athleten?
Deine besten Athleten in Natural. Darum, er wird jetzt wahrscheinlich gerne hören, dass ich sage, ja, der Mario Indrabalan, der ist super und so. Und ich muss halt auch wirklich sagen, das kann ich jetzt nicht einfach machen, weil auch Datenschutz und so. Ne? Ja, also ich könnte jetzt hier
so drei Namen nennen. Gar nicht verstanden. Mhm.
Ja, ja. Also Mario, du bist auf jeden Fall stabil dabei. So. Falls du dir hier Props erkaufen oder erschleichen möchtest, nein. Aber das kann ich gar nicht sagen. Ich habe sehr gute Athleten. Ich habe wirklich super gute Athleten mit im Team, auf die ich unglaublich stolz bin, die ich seit 3 oder 4, 5 Jahren betreue. Und wirklich. Ne, aber das, wie gesagt, das ist jetzt, ich will mich da jetzt nicht irgendwie selbst hops nehmen und so. Ich hatte da leider schon mal ein paar Probleme so mit Abmahnungen und all so einem Kram und sowas. Mhm. Und das kann ich sagen. Ich habe aber wirklich richtig, richtig gute Athleten und mit der Zeit oder so, wer mir auch auf Instagram folgt, der sieht vielleicht ja mal den einen oder anderen, dann ist es nämlich auch wirklich direkt abgesprochen, hey, darf ich das hier posten, darf ich das sagen? Ich habe auch Datenschutzerklärungen unterschreiben lassen, jedes Mal und so, ja. Aber trotzdem, das möchte ich jetzt eigentlich auch so gar nicht sagen.
Habe
ich
nicht stabile Jungs dabei. Hätte mich aber echt interessiert, wenn du jetzt einfach, sag ich mal, von allen Natural Bodybuildern ausgehst, wer da deine Top-Athleten sind, verfolgst
die du auch? Die ich halt betreue, so, oder?
Nee, auch generell.
Also, ach so, generell
kann ich das also so sagen.
So hatte ich ja, so hatte
sonst
ich
die Frage verstanden.
So hatte ich ja, ja, also in Deutschland sind das auf jeden Fall der Sepp, der Patrick und der Daniel Kubik aktuell. So, ne? Dann gibt es halt ja noch den Busy, Big Busy. Es gibt noch den, jetzt habe ich den Namen vergessen, total peinlich. Ich kann mir den Namen nicht so gut merken. Aber er hat auch ein Gesamtsigma gemacht, etwas längere Haare, 2019, vor dem Sebald die Saison. Etwas älter schon, 40.
Feier ich Jens unnormal.
Jens Padrun zum Beispiel, unnormal. Stark. Unnormal starker Stark. Athlet, der natürlich schon auch ein paar Jahre Training hinter sich hat, darf man so sagen. Ich glaube, der ist schon über 40. Ja? Mhm. Und also wirklich super schön ausgeglichen und so meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr starker, dopingfreier Bodybuilder, den ich auch international echt gut sehen würde. Vor allem kann er nämlich unglaublich gut posen. Also im deutschen dopingfreien Bodybuilding so mit Justin Warning kann man ja vielleicht auch nochmal nennen. Auch eigentlich, den dürfte man eigentlich auch nicht vergessen, wenn ich ehrlich bin, weil der auch sehr massive ist und einfach unglaublich gut posen kann. Mhm. Und darum, ein Bodybuilder macht ja nicht immer nur aus, viel Muskelmasse zu haben und definiert am Ende auf der Bühne zu stehen, sondern so auch ein gewisses Gesamtpaket abzuliefern. Da muss ich eigentlich nochmal nämlich echt ergänzen. Also ne, Jens Padron, Justin Warning, ne, die zählen da auch auf jeden Fall noch so mit. Ne?
Ja. Verfolgst du auch so ein bisschen den englischsprachigen Bereich?
So, also, so ein bisschen natürlich, klar. Ja, klar, natürlich. Ja, da gibt es auch einige, die ich sehr feiere. Ne?
Vor allem Lillica?
Ja, ja. Die Frage ist immer so, wie dopingfrei sind die wirklich alle? Ich tue mir, das weiß man nicht. Ich wünsche mir das immer und also ich bin der Letzte, der sagt, das ist nicht dopingfrei. Aber man versucht Dank natürlich Miller, auch,
immer, auch immer so.
Ja, natürlich, darum, das sind so Sachen, das weiß man nicht, wir wissen es nicht. Dafür müssen wir erstmal so lange trainieren und auch wirklich versuchen, alles rauszuholen. Am Ende hast du auch immer noch Genetik damit bei und so. Ist super schwierig. Darum, das muss man natürlich gucken. Aber international, wen ich auf jeden Fall natürlich auch feier, schon so, ist David Cage, Yvonne Cunningham, kennst den Veganer, wie heißt der denn?
Feier ich einfach Torrey auch. Washington?
Ja, Torrey Washington, so, ne, feier ich auch sehr. Ja. Ja.
Niang Babacar?
Zum Beispiel, alter Vater, ne? Oder hier, warte, da gibt's jetzt noch einen, der hat zuletzt da den WNBF-Gesamtsieg gemacht, Mann.
Oh, Brad Freeman.
Nee, davor oder danach dann wahrscheinlich. Ja. Auch
dunkelhäutig. Kendall Raymond.
Irgendwie Coach sowas
Kendall.
Bei ja, Instagram. Ganz genau. Genau, ja, ne, auch krass. Ja, ne? Leider nie so definiert, Digga, aber was hat der bitte für Quads, Mann? Ja, und er hat leider nicht so einen guten Latt jetzt zum Beispiel, aber so international, allgemein auf der Bühne im direkten Vergleich sehen die alle schon immer brutal aus. Halt, ne? Also es gibt schon echt viele richtig gute Athleten. Das ist einfach so, Mann. Ja. Das ist einfach, es gibt einfach unzählig viele krasse, heftige Athleten. Das ist so. Da kann man sich gar nicht entscheiden.
Das sagst du auf jeden Fall, was richtig ist. Da gibt es sehr, sehr viele starke. Hast du vielleicht noch irgendeinen Athlet, wo du sehr viel Potenzial siehst. Das war jetzt noch die zweite Frage von Mario, auch wieder auf deine Athleten bezogen. Ja, ja. Bei welchen deiner
Athleten siehst du in Zukunft einen naturalen
Profi? Ja, ja. Vielleicht da einfach so generell auch gesagt, so hast du hier irgendwie
Athleten
im Blick, so jemand,
der gerade aufsteht? Habe ich zwei, drei. Also im Herbst habe ich schon auch auf jeden Fall mindestens einen Athleten auch, wo ich wirklich, wenn ich realistisch und ehrlich bin, die Möglichkeit besteht, den Gesamtsieg zu machen. Mhm. Definitiv, klar. Ne?
Ja. Aber jetzt generell auch losgelöst von deinen Athleten, irgendwen, den du jetzt gerade so am Kommen siehst, der richtig viel Potenzial mitbringt, der vielleicht in den nächsten Jahren irgendwie...
Ja, gibt's schon. Dieser Luis Frielingsdorf zum Beispiel. Von dem krasser Typ. Schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, ich halte da jetzt nicht so die Augen offen. Ich konzentriere mich natürlich und fokussiere mich sehr stark auf meine eigenen Athleten, um die irgendwie vorwärts zu bringen und so. Und muss wirklich sagen, dass ich die ganze Szenerie so live vor Ort halt natürlich verfolge. Ne? Mhm. Also wen ich auch wirklich feier total, von wem ich total angetan bin. Hier in Deutschland sonst noch ist zum Beispiel, wo ich einfach nur hoffe, dass da wirklich in Zukunft noch weitergeht und viel kommt, sind die Haags. Die beiden Brüder, dann Busy auf jeden Fall, auch allgemein mit Busy, wo ich mich wirklich freuen würde, wenn die da weitermachen, jahrelang noch, weil da ist so viel Potenzial, man, also auch bei dem Alexander Haag muss man auch einfach mal wirklich sagen, Jonas Notter, dann im deutschsprachigen Raum, dann, wen hatte ich denn gerade noch im Kopf? Da gibt es einfach super viele, ne? Der Fabian Spingis zum Beispiel auch nochmal, so auch super krasser Athlet, auch noch sehr jung, so wo unglaublich viel Potenzial noch steht. Wenn ich auch richtig gerne einfach nochmal sehen würde, Daniel Gildner, ist so, würde ich einfach voll gerne nochmal, weil der ist auch echt wirklich massiv. Ja. Der hat vielleicht nicht die beste Genetik jetzt für Bodybuilding, so vom Core her und von den Beinen sehr und so. Aber trotzdem, der hat trotzdem Masse, Mann, und wenn der mal so richtig Rip kommt, Digga, dann sieht der auch eigentlich richtig böse aus. Da gibt es einige, da könnte ich jetzt so viel aufziehen. Ja, Fabian Bucher, würde ich so gerne nochmal sehen, Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der Drops gelutscht ist, ich hoffe nicht, ich hoffe der irgendwann, aber ich weiß, dass der halt eher mehr privat, persönlich geworden ist jetzt mit der Zeit und auch beruflich da eine starke Position hat. Der hat lange studiert, ich weiß gar nicht genau was und so, ich weiß, dass ihm sein Beruf und sein Studium und alles und so immer extrem wichtig war und der da sehr am Aufstreben war auch, also das kann sein, dass das irgendwann für ihn jetzt mittlerweile vielleicht mit Familiengründung oder so eventuell dann über Bodybuilding sogar steht, das würde ich ja niemandem böse nehmen, aber ich würde mich unglaublich freuen, wenn der Fabian Buchert nochmal richtig nachlegt.
Ja. Cool. Hey, geiles Name-Dropping.
Wen findest du denn so? Habe ich irgendwie
vergessen? Ich denke, du hast viele gute genannt, man könnte natürlich noch Janis Karrer erwähnen.
Ja, zum Beispiel,
den haben wir jetzt gar nicht genannt.
Ja, es ist halt Schweiz, soweit habe ich jetzt nicht gedacht.
Bisschen was anderes, aber ansonsten haben wir, glaube ich, sehr viele starke genannt, aber es gibt noch so viele unzählige mehr. Ich glaube, das würde auch hier jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Ich denke, das passt jetzt auch so für die Q&A-Episode. Wir haben ein paar Fragen sehr ausführlich beantwortet. Mega cool, André. Ja. Genau, wie auch eben, wir packen nochmal einen Track auf diese Spotify-Playlist.
Brauche ich noch einen Track?
Ja, du brauchst jetzt nochmal einen Track. Ich würde anfangen. Heute ist ein neuer Track von Sepha rausgekommen. Kennst du Sepha?
Nee.
Das ist ein Frenchcore-Produzent. Hast du schon mal Frenchcore gehört?
Ach so, ja, okay, ja, so gut. Ich höre eigentlich fast alles manchmal an Musik.
Ja,
ne?
Ja. Eben, ich kann mich jetzt gar nicht an den Namen erinnern und mein Handy ist jetzt auch gerade nicht zur Hand. Deswegen ein unbekannter Track von Sepha, richtig böser Frenchcore-Track.
Dann knall den mal da rein.
Muss auch mal sein.
Weitersuchen.
Nee, du darfst natürlich auch noch einen
auswählen. Ach so, ich darf auch noch einen auswählen. Ach
du Kacke.
Ja, eben auch. Boah, ne? Zum Training oder was?
Ja, die Leute, die Playlist hat mittlerweile schon 280 Follower. Ey,
da hauen wir jetzt einen legendären Track rein. Ja, und zwar was von Sis damals, Digga.
Oh shit.
Hast du da schon was drin?
Nee, ja, gerne.
Was ist mit Sun and Moon?
Ja, nehmen wir.
Ja, Sun and Moon, Above and Beyond.
Let's go.
Verurteilt mich nicht, mein Englisch ist krass scheiße, so sorry, die Aussprache.
Sehr geil. Hammer. Ja. Dann haben wir jetzt eine kurz und knackige Episode nochmal abgedreht. Eine gute Ergänzung dann noch zum ersten Teil. Danke, André, für deine Zeit.
Gerne.
Danke, dass du da warst. Danke an alle fürs Zuhören
bzw.
Zuschauen. Ja. Rechnung kannst du mir schicken, wird dann nie überwiesen. Und hey, schönen Tag euch noch. Bis bald. Nächste Woche.
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao.